Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge
von
Was, wenn's wurscht ist? Folge 31 und ich kann euch sagen, ich bin heute voll in Love.
Dass du die Folgennummer weißt?
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja, klar.
Krass.
Ja, weil ich die letzte Folge bearbeitet habe.
Nee, warte mal, da wär's 32.
Nee, stimmt. Nee, Moment. Nee, es ist 31. Okay. Eindeutig, 31.
Also die nächste bearbeite ich ja die andere ist ja schon im Kasten.
Ja, meine Güte, wir sind sowas von im Vorlauf.
Meine Güte.
Also ich bin in Love, habe ich gesagt.
Ja.
Mit dir.
Oh.
Ja, es ist so schön heute mit dir.
Heute?
Immer.
Also.
Aber heute besonders. Wir haben heute, ich glaube, es ist heute tatsächlich eine Premiere. Wir haben heute eine Podcast-Folge, die wir aufzeichnen, ohne ein Drama vorher.
Und ohne, dass ich irgendwie mich vorher groß schlau gemacht habe. Heute hat mich Miriam überrascht mit einem Thema.
Ja.
Und ich gehe jetzt hier heute mal so in die Interview-Aktion.
Ja, also, wir gehen in den schöpferischen Dialog.
Ach, das hast du jetzt wieder schön gesagt.
Ja, lass uns schöpfen.
Also sind wir heute mal nicht im Wettkampf? Schöpfen.
Niemals, genau. Also das Thema ist innerer Wettkampf, Freunde. Und innerer Wettkampf ist so ein großartiges Thema. Es kam irgendwie dieser Titel kam schon zu uns und alles hat sich um diesen Titel irgendwie drumherum gebaut in den letzten Tagen. Und ich würde gerne, bevor wir den ganz großen Blick auf sämtliche Wettkämpfe machen, richten auf Anja und mein Leben. Denn es hat uns tatsächlich Jahrzehnte gekostet, so kann man das wirklich sagen, die innere Kriegerin nach Hause zu holen.
Vor allem an dem Punkt, an dem wir erstmal verstanden haben, dass wir da jemanden nach Hause holen dürfen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der längste Schritt von diesem jahrzehntelangen Kampf gewesen.
Ja.
Weil ab dann ging es ja irgendwie doch viel, viel schneller.
Ja, absolut. Und mit Kriegerin meine ich wirklich so diese innere Kämpferin. Und ich würde gerne gleich dich fragen, liebe Anja. Was war so dein größter Kampf in den letzten 20 Jahren? So
würde ich das mal sagen. Kannst du das kürzer machen? Weil sonst
es ist immer ein Thema. Es ist ein Thema. Konzentrier dich, du weißt das ganz genau. Ich hab das für mich auch schon durchdacht im Vorfeld. Was ist so mein größter Kampf in den letzten 20 Jahren gewesen? Und was wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens mein größter innerer Kampf sein? Aber ich habe die Waffen niedergelegt. Und vor allem haben wir unsere Kraft und unsere Stärke, die wir früher zum Kämpfen genutzt haben, die nutzen wir heute für Integration.
Aber wenn du mich jetzt fragst, was war mein größter Kampf?
Das frage ich dich jetzt, genau.
Also, was war
dein größter Kampf in den letzten 20 Jahren?
Also in den letzten 20 Jahren, ich würde jetzt sogar weiter auf die letzten 25 Jahre, weil das wird es einfach noch besser treffen, ist wirklich der Fakt meiner Adoptionsgeschichte und dieses Gefühl, ich darf nicht sein.
Ja.
Das war mein größter Kampf.
Erzähl mal davon genauer und erzähl mal, was hat sich gewandelt und warum ist das heute Integration?
Oh Gott, du stellst mir Fragen.
Und nicht mehr Auseinandersetzung.
Wo fange ich da an und wo höre ich auf, ohne dass das ein Roman wird oder ein Block? Brockhaus, nicht Blockhaus.
Du weißt ja, wir erzählen Geschichten, um aufzuwachen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Stück weit das, was wir sagen, auf ihr eigenes Leben beziehen können und vielleicht auch in ein bisschen Selbstreflexion kommen. Wie ist das bei mir? Und ich bitte dich wirklich so aus dieser Perspektive zu sprechen, was hast du gelernt? Was hat aufgehört? Was war so ultra anstrengend? Und wogegen hast du gekämpft oder wofür hast du gekämpft? Und was hat aufgehört?
Also wofür ich ja schon mein ganzes Leben lang kämpfe, also jetzt fast 47 Jahre, war ja einfach der Punkt, dass ich ein Adoptivkind bin. Also meine leibliche Mutter hat ja sehr spät erst in 5. Monat gemerkt, dass sie schwanger ist. Also ich bin ihr auf die Nerven gegangen, ich habe ihren Nerv eingeklemmt, dadurch hat sie erst mitgekriegt, dass sie schwanger ist. Also ich bin Menschen schon sehr früh auf die Nerven gegangen.
Hm.
Ein schönes Mantra übrigens.
Großartig.
Also die Menschen auch noch von Herzen gerne auf die Nerven. Und natürlich dann diese ganze Adoptionsgeschichte, also lange Rede, kurzer Sinn, die Adoptionsgeschichte, zu meinen Adoptiveltern gekommen, natürlich sehr früh schon. Und man ist natürlich immer so auf der Suche, oder ich war immer so auf der Suche nach, wer bin ich denn eigentlich? Weil wenn das nicht meine Eltern, also meine Eltern haben mich sehr früh aufgeklärt über das Thema, bin ich auch sehr dankbar drüber.
Also deine Adoptiveltern.
Meine Adoptiveltern. Meine Adoptiveltern sind meine Eltern so. Und aber du kämpfst natürlich immer, ne, da haben wir es wieder, ich habe halt immer dafür gekämpft, so zu verstehen, warum bin ich anders als meine Eltern? Woher komme ich? Warum durfte ich da nicht bleiben? Und warum wollte mich die nicht? Und das hat sich ja wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen. Und als ich dann mit 2021 ja mich auf die Suche gemacht habe und ja auch auf meine leibliche Mutter getroffen bin und wir auch wirklich ein Jahr lang eine sehr schöne Zeit miteinander hatten, bis dann das ganze Konstrukt zusammengebrochen ist und ich wieder aus ihrem Leben verbannt wurde, Das war natürlich sehr schmerzhaft, ne? Weil also wenn deine eigene leibliche Mutter, die dich geboren hat und dein Herzen getragen hat, ein zweites Mal aus ihrem Leben schmeißt, dann denkst du halt einfach irgendwann, okay, ich darf nicht sein. Mhm. Ich darf einfach nicht sein. Ich bin hier nicht richtig.
Ich habe keine Existenzberechtigung.
Ich habe keine Existenzberechtigung. Ich bin nicht gewollt. Ne? So, und das hat sich natürlich durch mein ganzes Leben gezogen. Ne? So.
Mach mal zwei, drei Beispiele, wo du das ganz deutlich gemerkt hast, ich bin nicht gewollt. Und was war da los? Also auch vielleicht im Business-Kontext.
Oh ja, im Business-Kontext hat sich das natürlich ganz stark darauf reduziert, dass ich zwar, ich habe eine Fachoberschule besucht und ein Fachabitur geschrieben, aber nicht bestanden. Aber ich habe es geschrieben, ich habe nicht studiert. Ja? Und mein ganzes Berufsleben über war es immer dieses so, ja, Anja, du hast nicht studiert, du hast kein Abitur, du wirst nichts. Mhm. Und das hat natürlich maximal wieder die Wunde getriggert von ich darf nicht sein, ich bin nicht gut genug. Ne? So, das war eine der größten, krassesten Mantren, die ich so in meinem Leben erfahren habe. Ja? Also bei mir wurde immer die Karotte vor die Nase gehalten. Wenn du jetzt das noch tust, dann darfst du. Dann hast du eine Daseinsberechtigung.
Ja.
Wenn du jetzt das noch tust, dann darfst du sein, liebe Anja. Ja? Mhm. Dann darfst du den Job machen.
Das heißt, du bist eigentlich permanent die Extrameile gegangen.
Ich bin immer die Extrameile gegangen. Mhm. Und zwar bis zum Burnout.
Und zwar nicht, weil du Lust dran hattest, sondern warum? Wofür hast du gekämpft?
Nee, um die Anerkennung, genau. dass ich eine Daseinsberechtigung habe, dass es okay ist, dass ich auf dieser Welt bin.
Dass endlich mal einer sagt, ich habe dich lieb, du bist wunderbar.
Ja, vielleicht, das ist der letzte Punkt von allen, glaube ich. Es war wirklich im Außen gesteuert, dieses, du bist gut in deinem Job, weil du gut bist und nicht, weil du studiert hast. Mhm. Ja? So. Du bekommst diesen Job oder diesen Titel, weil du gut bist.
Und nicht, weil du es verdient
nicht,
hast.
Weil du studiert hast. Mhm. Ne? Also, und das heißt jetzt nicht, dass jeder, der studiert hat, schlechter ist oder ich besser bin oder sonst irgendwas, sondern es heißt einfach nur, ich habe mein ganzes Leben lang den Arsch aufgerissen, für das anerkannt zu sein, wer ich bin. Und ich bin natürlich auch meinem Papa, also meinem Adoptivpapa, sehr, sehr dankbar. Hallo Papa, du hörst zu, ich weiß es. Weil er hat mich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise erzogen. Er hat immer gesagt...
Ich muss kurz eine Randgeschichte erzählen.
Nee, die erzählst du gleich. Oh, ja. Mein Papa hat immer gesagt... Kind, du musst auf beiden Beinen stehen, du musst selbstständig sein, du musst die Ellenbogen ausstrecken, ne? Du musst zeigen, wer du bist und steh für dich ein, weil du bist was wert. Also das hat mein Papa mir immer beigebracht. Hab mich aber selber, mich persönlich, irgendwann in ein tiefes Loch gerissen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann das nicht. Mhm. Ich bin nicht gut genug.
Mhm. Also eigentlich Überforderung.
Genau, und dadurch immer im Kampf. Ich war immer im Kampf von, bitte seht mich, bitte hört mich, bitte versteht mich, bitte habt mich lieb. Mhm. Bitte mögt mich, ja.
Als wir gerade in unseren Raum hier gegangen sind, wo wir den Podcast sprechen, da war ein neues Möbelstück im Raum. Und Anja hat gesagt, guck mal, ich habe einen neuen Stuhl. Und dann habe ich gesagt, oh, wie cool, das ist so ein bisschen Vintage-Stuhl. Und Anja hat sich draufgesetzt und dann habe ich gesagt, ui, deine Füße sind in der Luft. Und das sah so aus wie so ein kleines Mädchen, das so auf einen Stuhl gesetzt wird. Und dann hat sie erzählt, dass sie den Stuhl von ihrem Papa bekommen hat.
Ja, den Stuhl habe ich von meinem Papa gekriegt und... Weil für meine Mama war er zu hoch und zu weit und jetzt bin ich ja auch schon 1,74 groß und habe lange Beine. Aber wenn ich mich auf diesen Stuhl setze, dann baumeln meine Beine von diesem Stuhl. Und das sieht aus, als wenn die kleine Anja sich auf den Stuhl vom Papa setzt und das kleine Mädchen wieder wird. Ja.
Das war so süß eben. Ich war total berührt. Wunderschön. Ja, aber jetzt wieder zurück zum Thema, Anja. Wann hat das aufgehört mit dem Kampf? Und wann wurde das zur Integration? Und wie ging das?
Also ich glaube, die Integration hat sich einfach über die letzten 25 Jahre gezogen. Ne? Also dieses, all das, was ich erlebt habe, ich bin ja auch wirklich dann irgendwann in den Burnout gelaufen, weil ne, immer dieser Karotte hinterher und immer dem Ego gefolgt von, du musst jetzt noch mehr leisten, damit du endlich gesehen und gehört wirst. Aber das hat mich, wie gesagt, ja in einen Burnout geführt. Dann geht man zur Therapie, ja, dann bin ich auch zu einer Reha gegangen und alles mögliche. Da fängt dieser Weg ja schon an.
Ja.
Ja. Und dann führt man da Gespräche und man hat irgendwie im Verstand alles verstanden, aber anwenden?
Kannst du nichts.
Nee, ging gar nichts. Mhm. Und der letztendliche Punkt, ich meine, ich bin ja eine Getriebene, so wie wir alle, glaube ich. Ich glaube, du bist auch eine Getriebene.
Mhm. Schon ein Stück
weit, ja. Und wir sind getrieben von unserem Ego und von unseren Konditionierungen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht nochmal tiefer eingehen. Aber ich besonders bin getrieben von, ich bin ein ultra neugieriger Mensch. Ich bin jemand, der gerne verstehen möchte, warum etwas ist, wie es ist. Und ich habe aber irgendwann verstanden, dass ich aus dem Verstand raus muss. Mhm. Also der Verstand ist eigentlich mein größter Kampf, ja, weil ich so wissbegierig bin und so logisch denkend und strukturiert denkend. Und es hat mir ganz, ganz viele Vorteile in meinem Leben gebracht. Sonst wäre ich, glaube ich, auch im Berufsleben nicht so weit gekommen, wie ich letztendlich gekommen bin. Und dennoch hat, glaube ich, der größte Wendepunkt war, als ich vom Verstehen ins Fühlen gegangen bin.
Und wie hat es funktioniert und was war dann anders?
Oh Gott, du stellst mir heute Fragen. Mhm. Ich bin völlig unvorbereitet, Leute. Denk bitte dran.
Es geht um inneren Wettkampf. Also es geht ja darum, dass Anja irgendwann gelernt hat, diesen Kampf zu wandeln. Und Kampf bedeutet ja auch immer hohes, also nur ganz hohen Grad an Energie Aufbringung, mhm, und auch einen ganz hohen Grad an Widerstand. Also Kampf ist immer Widerstand und Energie.
Also ich glaube, ich bin schon mit dem Widerstandsschild von Uli Stein wie bei den Mäusen damals auf die Welt gekommen. Also ja, ich glaube, das ist
Opposition.
Genau. Also ich bin, glaube ich, ich bin schon auf die Welt gekommen und hatte schon das Schild in der Hand, ich bin dagegen. Mhm. Ja, also Widerstand.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch irgendwie in meiner DNA verankert, weil ich einfach von Anfang an in meinem Leben irgendwie gekämpft habe. Ne? Also das ist
ja, aber warum kämpfst du denn jetzt heute nicht
mehr? Ja, warum kämpfe ich, so kämpf ich heute nicht mehr? Ja? Wie gesagt, ich bin neugierig und möchte verstehen, warum etwas nicht mehr so funktioniert oder warum etwas so funktioniert, wie es funktioniert. Und bin da ja irgendwann bei dir im Coaching gelandet.
Ja.
So, und da ist ja schon ganz viel passiert. Also da bin ich ja wirklich, sag ich mal, das erste Mal wirklich, sag ich mal, aus diesem therapeutischen Gesprächsbedarf raus.
Ja,
in die Körperebene, ins Fühlen. Ja? Ja. Ich kann mich da so dunkel an eine Situation erinnern, wo...
Ich weiß jetzt, was du meinst.
Du meinst die Couch-Situation?
Yes.
Wo Frau Glenk mir irgendwann das Atmen beigebracht hat. Das war wie eine Initiation. Ne?
Also, ja, das war krass. Das habe ich auch noch nie gemacht und werde ich vermutlich auch nie wieder machen. Ich
gehe jetzt auch gar nicht so tief rein.
Nee, lassen wir das.
Aber das Thema war halt wirklich, dass du mich ins Fühlen gebracht hast. Also ich bin raus, ich habe meinen Verstand ausgeschaltet, ich habe mein Ego ausgeschaltet.
Sie ist total in die Angst gegangen?
Ja, aber ich wusste ja damals noch nicht, dass es mein Ego ist.
Nee.
Ja? So. Mm-mm. Und alleine mit deinem Coaching und dann bin ich ja wieder, dann kam wieder die Neugierde, die positive Neugierde. Ah, wie
kann die Hintergründe ich, und das alles dahinter.
Die Hintergründe zu verstehen und da reinzugehen und ich möchte das auch gerne kennen, können, lehren, machen, tun. Und habe ja dann meine Ausbildungen begonnen. Und ich sage mal, der größte Wendepunkt in meinem Leben, auch wenn es, sage ich mal, erst aus dem Verstand kam, war wirklich das Bewusstsein. Ja? Also was ist denn überhaupt Bewusstsein? Also das Studium der Bewusstseinsebene nach David Hawkins, ja, der übrigens doch Doktor ist, habe ich jetzt letztens wieder rausgefunden. Dr.
David Hawkins. Ich sag's doch schon immer.
Nee, ich sag das immer.
Ich sag immer Dr. Wettkampf. David Hawkins. Du sagst immer, der ist nicht Doktor.
Wurscht. Ja, also Dr. Die Bewusstseinsebene von Dr. David Hawkins.
Okay, das ist aus deinem Mund.
Und dann aber halt wirklich in der Kombination in dieser Ausbildung nicht nur das im Verstand zu lernen, zu verstehen, sondern auch ins Fühlen zu kommen. Also die unterschiedlichen Ebenen des Bewusstseins auch zu erleben. Das heißt, Angst nicht nur einfach auszuüben, sondern wirklich auch zu erleben, dass das jetzt Angst ist. Zu erleben, was wirklich Scham ist.
Ja, und das ist ja das, was ich eben sagte, das ist ja die Integration. Das ist ja, wenn ich sage, wir haben die Waffen niedergelegt, wir haben aufgehört zu kämpfen und wir sind übergegangen, in die Energie zu nutzen, um zu integrieren. Genau das beschreibst du ja gerade.
Ja. Das war die Integration, das war der Schlüssel. Der Schlüssel, die Kombination zwischen, ich möchte etwas verstehen, ich bin neugierig, ich möchte etwas verstehen, aber dann im Körper das Verstandene zu fühlen.
Ja.
Das war für mich der Schlüssel.
Wow.
Und ich bin jetzt 46 und das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich meine, ich war bei dir im Coaching 2018. 18. Die Ausbildung war 2019, 2020, 2021, 2022.
Mhm.
Ja, und ich glaube, der letzte Kick, der allerletzte Arschtritt, den mir mein Ego dann wirklich nochmal gegeben hat, war 2023, als ich beruflich wirklich in ein Dilemma gekommen bin, auch wieder nicht gesehen und gehört zu werden. Das hat sich angestaut über mehrere Jahre, über zwei Jahre ungefähr. Und ich bin wieder in dieses Dilemma reingelaufen von, warum hören mir die Menschen nicht zu? Warum nehmen sie nicht das an, was ich sage? Warum verstehen sie mich nicht? Warum werde ich nicht gemocht?
Mhm.
Ja, so, und da bin ich nochmal so, das war für mich so gefühlt aktuell der letzte Ego-Tod, auch wenn das Ego nicht sterben kann. Aber das war nochmal so ein richtiger Arschtritt.
Ja.
Und dann habe ich mich ja 11 Tage lang auf Sylt verschanzt.
Ja, genau.
Und da habe ich einfach nur radikal mit mir gearbeitet. Und da habe ich gefühlt, da habe ich verstandesmäßig gearbeitet, indem ich geschrieben habe und geschrieben habe und geschrieben habe und geschrieben habe. Aber letztendlich, ich war alleine, ich war nicht abgelenkt, ich war nur mit mir selbst beschäftigt. Und ich bin
voll verbunden mit der Natur.
Und genau, und ich bin ins totale Fühlen gekommen durch das Meer, durch den Wind. Ich bin bei 2 Grad plus im Februar, bei Sturm und Regen, also der Regen kam quer, ne, also wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen, ist das Regen in Norddeutschland, bin ich auf Sylt am Strand entlang gelaufen, und zwar 14 Kilometer.
Boah, du.
Und mein Knie war kaputt.
Ja, richtig.
So, und ich habe das einfach gemacht, ich bin so sehr ins Fügen gekommen, ich habe das alles ausagiert, dass ich nach 11 Tagen wieder gerade stehen konnte und ich mich wieder fühlen konnte.
Ja.
Und das war so der letzte Ass-Kick, sage ich jetzt einfach mal. Und seitdem läuft es wie geschnitten Butter.
Genau, seitdem ist nur noch Integration,
ist nur
und,
noch
nicht
Integration
mehr, und nicht mehr und Energieaufwand für irgendwelche Kämpfe.
Und das Wichtigste für mich ist, ich bin ja ein sehr lauter und präsenter Mensch, war ich schon mein ganzes Leben. Ich habe aber jetzt nicht nur Verstand, sondern ich fühle es jetzt auch, ich bin immer noch laut und sehr präsent und sehr extrovertiert, aber ich bin es nicht mehr aus dem Kampf des Egos heraus, präsent
gesehen zu werden,
sondern ich bin es einfach.
Ja.
Ich bin eine starke und selbstbewusste Frau, aber nicht, um zu beweisen, dass ich es bin, sondern ich bin es.
Und dadurch bist du ja auch sehr angenehm für die Mitmenschen geworden. Davor war das unangenehm, ja. Davor war das immer, also wenn ich mich jetzt...
Ich war unangenehm für Menschen.
Ja, also wenn ich jetzt mich zurückerinnere an die Ausbildung, Anja, wie oft du so Wortmeldungen hattest, so auch so aus dem, weißt du, du hast uns so oft unterbrochen, im Unterrichten mit deiner...
Das höre ich jetzt das erste Mal.
Ja, aber das fällt mir jetzt dazu ein.
Ja.
Du hast so oft uns unterbrochen mit deiner Sichtweise, mit dem, was du jetzt sagen willst, mit dem, was du jetzt erkannt hast.
Oder fragen wolltest.
Mhm. Also es war immer so ein... Wenn Anja die Hand gehoben hat, wusste ich einfach jedes Mal, zu dem Zeitpunkt damals, so jetzt kippt sie die ganze Situation, weil jetzt geht's nur um sie.
Ja, und super, das ist, ne? So. Ist auch ein geiles Gefühl, hier irgendwie der Ausbildungssprenger gewesen zu sein.
Ja, das warst du.
Ja.
Also schon. Aber,
hat aber allen gedient.
Ja, absolut. Jeder hat gelernt und jeder hat auch gelernt, sich Raum zu nehmen an deiner Seite. Und das auch auszuhalten, dass du halt die Geschichten auch immer wieder erzählst. Also damals, der Schmerz kam ja immer wieder. Und,
war ja immer die gleiche Story.
War immer die gleiche Story, aber es braucht
halt... Das war meine Identität.
Genau, es war halt einfach dieser Kampfmodus noch. Mhm. Und dann irgendwann hörte das auf. Und wenn ich heute wirklich zurückblicke, und es sind ja nicht wirklich viele Jahre, also es sind jetzt 7 Jahre, das ist nicht lange, mhm, um sich komplett zu transformieren. Und du hast dich komplett transformiert. Du hast wirklich Kampf in Integrität gewandelt.
Und das größte Geschenk daraus, das hast du mich schon mal gefragt, das größte Geschenk daraus ist, war für mich, dass ich Urvertrauen gelernt habe. Auch wenn ich, sage ich ja, mal, es in der Schwangerschaft als Baby im Bauch nicht lernen durfte. Ich konnte es in meiner Kindheit nicht wirklich verankern, weil meine Eltern ja nicht meine Eltern waren. Das war ja immer die Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe.
Ja, ja, ja.
Aber diese Integration dessen hat mich gelehrt, ins Urvertrauen zu gehen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe, dass ich mich darin sehr wohlfühle, dass ich zu mir stehe, dass ich offen bin und dass ich in Verbindung mit mir bin und einfach wirklich die Kriegerin, wie du sagst, nach Hause geholt und gesagt, so, jetzt darfst du dich ausruhen.
Und das berührt mich sehr, weißt du, weil also neben dem, dass uns eine sehr, sehr tiefe Freundschaft und Verbindung verbindet, macht es mich natürlich auch auf der Ebene meiner Arbeit extrem stolz zu sehen, was du bewegen konntest und verändern konntest in den letzten Jahren in deinem Leben durch auch die Arbeit, die ich mache, die mich zutiefst antreibt, wo ich schon auch immer wieder an Punkte komme, wo ich mich frage, hey, ist das wirklich so effektiv? Findet da wirklich Veränderungen statt? Kann das wirklich zu dauerhafter Transformation führen? Diese Fragen stellt man sich natürlich, wenn man diese Arbeit macht, weil mein Anspruch ist, weil mein ganzes Leben immer schon terminiert war, 3 Kinder, Haushalt, Ehe, bla bla bla, Praxis und so weiter. Mein Leben war immer getrimmt davon, effektiv zu sein. Und meine größte Sorge war immer, irgendetwas zu machen, was einfach nicht zu dem Ziel führt, wo ich gerne hin will. Und also ich habe das ja schon oft zu dir gesagt, du bist für mich der lebende Beweis, dass es funktioniert. Also erstmal bin ich der lebende Beweis, dass es funktioniert, weil wenn ich es nicht geschafft hätte, könnte ich die Arbeit heute gar nicht machen. Aber dass ich einfach dich erleben darf, wie du das heute lebst, in deiner Beziehung mit deinem wundervollen Wurstmeister, Entschuldigung, ich will nicht Wurstmeister sagen, und in Beziehung mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Chefs, mit mir in Beziehung, mit Jochen in Beziehung, ist egal, welche Beziehung anguckt, auch die Beziehung zu deinem Papa, zu deinen Eltern, das hat sich so verändert, das ist so ein Segen zu sehen, wie du, wie weich du geworden bist, wie liebevoll du geworden bist, wie widerstandsfähig, wollte ich gerade sagen, nein, wie widerstandslos du geworden bist. Das macht mich auch stolz auf der Ebene von der Arbeit. Ja, es funktioniert, es klappt.
Und ja, das habe ich natürlich dir zu verdanken, beziehungsweise...
Nein,
warte,
das hast du erstmal dir zu verdanken.
Nee, darauf wollte ich ja gerade. Natürlich habe ich es dir zu verdanken, sage ich mal, ne, dass ich auf dich getroffen bin.
Ich bin und, da nur ein und kleiner Türöffner gewesen.
Dass du aber der Initialzünder warst. Was aber der wichtigste Punkt ist, und das erleben wir ja beide auch jetzt heutzutage ja, als Coach. Ja,
absolut.
Wir begegnen ja immer Menschen, die ja auch in diesem maximalen Widerstand sind. Die kommen ja, also alle, die zu uns kommen, sind ja im Kampfmodus.
Ja, ja? Jeder.
Und ich denke mal, ohne arrogant zu wirken, darum geht es mir gar nicht, aber ich glaube, und das sagst du mir ja auch immer, ich bin halt ein Mensch, wenn ich etwas wirklich, wirklich, wirklich will, dann gebe ich da auch verdammt viel rein. Ja,
absolut, alles.
Und der Wille, etwas zu verändern, wenn ich den Willen habe, etwas zu verändern, dann verändere ich das.
Ja.
Nicht mehr im Kampfmodus, so wie ich das früher gemacht habe, sondern ich...
Aus der inneren Überzeugung.
Intrinsische Motivation nennt man das, glaube ich.
So nennt man das.
Das ist die wichtigste Voraussetzung für jeden Coachie, ja, oder für jeden Menti, der irgendwie zu uns kommt.
Ja. Die Bereitschaft, ich will es anders machen. Ich will diese alten Pfade verlassen. Und da sind wir ja erst auch wieder jüngstens, stoßen wir da auch immer an unsere eigenen Grenzen, auch mit Menschen, bei denen wir drei spannende Reaktionsmuster feststellen können, die verhindern wollen, dass es erfolgreich wird.
Und das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, sondern das ist jeweils wieder das Ego, was natürlich in dem Moment mit uns spricht. Ja?
Also
das Ego des Coaches, der uns gegenüber sitzt und uns halt einfach wirklich, und wir kennen diese Ausreden ja selber von uns
mehr als
gut genug, ja? Weil wir es selber erlebt haben an uns. Und das ist halt wirklich diese kognitive Umleitung auch. Ne? Das ist für mich einer der ersten wichtigsten Punkte, die kognitive Umleitung. Das heißt, ich kenne es von mir selber, dass ich früher gesagt habe, ja, Miriam, ich verstehe dich schon.
Ja, ja, du hast schon recht.
Hast schon recht, aber.
Mhm. Ne? Genau. So. Und dann erzählst du mir 48 Gründe, warum das bei dir nicht funktioniert.
Genau.
Und das ist unglaublich, sich selbst im Weg stehen. Weil klar können wir uns vorbeten, warum es bis gestern nicht geklappt hat. Aber warum können wir nicht sagen, okay, ich möchte es jetzt anders machen. Jetzt höre ich auf zu reden und zu erklären, warum es nicht klappt, sondern ich höre jetzt zu. Und ich glaube, ich erlebe das ganz oft, dass Coaching-Klienten einen viel größeren Bedarf haben daran, dass sie wollen, dass ich verstehe, was ihr Problem ist. Anstatt mir zuzuhören, was ich ihnen anbieten kann, als neuen Weg.
Mhm.
Und ich habe gelernt in all den Jahren, dass ich dem Raum gebe, dass ich das einfach auslaufen lasse wie so ein Ego-Blabla, bis das irgendwann aufhört und dann fangen die an zuzuhören.
Das unterscheidet uns beide aber. Ich gebe diesen Raum nicht mehr.
Ja, ich schon.
Nee, ich gebe diesen Raum nicht mehr, weil ich von mir selber das eben ganz genau kenne. Wenn ich einmal anfange, mich in diesen Geschichtenerzählungen zu vertiefen, dann komme ich da selber oder bin früher sehr, sehr schwer rausgekommen.
Aber einmal müssen wir uns die Geschichte schon anhören.
Einmal ja, aber wenn es dann in die Dauerschleife geht,
da bin ich auch raus.
Da bin ich radikal und ich bin auch meistens sogar schon beim ersten Mal sehr, sehr radikal ehrlich und stoppe das Ganze.
Ja.
Weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß, wenn ich mich erstmal wieder in dieser Geschichte verfange, wie bei Grimms Märchen, ja.
Dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, wo der Ausweg ist.
Dann ist das Ego.
Keiner mehr.
Da ist das Ego in völliger Präsenz und die andere Person ist völlig weg. Ja, da ist
und vor allem das Ego versucht ja, uns als Coach dann zu überzeugen in dem Moment. Habe ich dich unterbrochen?
Nee,
okay. Das Ego des anderen versucht uns ja in dem Moment maximal davon zu überzeugen, dass er uncoachbar ist.
Dass es eine Daseinsberechtigung hat.
Ja, das ist so, Miriam, hör mir zu, warum ich so bin, wie ich bin und ich kann es nicht verändern, weil dieses...
Ich bin halt so.
Genau, weil dieses Problem so groß ist, dass es bei mir nicht geht.
Mhm.
Das ist erstmal das Ego, das sich da maximal zeigen will. Und das ist ein Riesentod, den man sterben muss als Coaching-Klient, weil diese Bereitschaft zu haben, sich diese Gründe nicht mehr einzureden, sondern zu sagen, okay, bis gestern war das so. Aber ich bin ja hier, ich habe jetzt hier Geld bezahlt, ich möchte gerne eine Veränderung in meinem Leben haben. Ich muss jetzt lernen zuzuhören. Ich muss jetzt lernen, zu verstehen, dass es auch anders gehen kann. Auch wenn mein Ego es anders nicht kennt, dieses anders nicht kennt. Weil es macht ja immer das Gleiche.
Es ist halt verdammt wichtig, diese Plapperkiste da oben zu unterbrechen. Das ist wie jetzt, wenn du Grimms Märchen oder ein Hörbuch zum 1001. Mal hörst. Ja? Also 1000 genau. Und 1000, eine Nacht, 1000 Nacht, einmal das gleiche Drama.
Ja.
Und ich habe ein tolles Beispiel, hat letztens eine gemeinsame Bekannte und Freundin von uns erzählt, dass sie in einer Therapiestunde über ein sehr traumatisches Erlebnis ihrem Therapeuten erzählte, dass sie halt auch ne, mit Übergrifflichkeiten als jüngere Person erlebt hat. Und ihr Therapeut, und das hat sie maximal geschockt, hat gesagt, ja und?
Mhm.
Und das war natürlich ein Schock.
Ja klar, die hat erwartet, dass er sagt, was, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja. Mhm, aber es ist nichts anderes passiert in dem Moment, als dass der Therapeut gesagt hat, ja, dann ist es halt passiert.
Mhm.
Und jetzt?
Mhm.
Und das ist in dem Moment für ein Ego eine so dermaßen eine Klatsche.
Ja.
Weil es denkt, ja, hallo, geht's noch? Ich bin hier doch
Nimm
das arme
mich
Opfer.
Wichtig.
Ich bin hier das arme Opfer. Ich bin doch hier diejenige, die verletzt wurde, die betrogen wurde, die hintergangen wurde, die körperlich missbraucht wurde, die geschlagen wurde, welche Geschichte auch immer dahinter steckt. Und du sagst mir jetzt einfach, ja und?
Ja.
Aber in dem Moment, und das bewundere ich und ich liebe diesen Ansatz, weil ich gehe ja auch schon in die Richtung dieser radikalen Klarheit und Ehrlichkeit, zu sagen, ja und? Ja, ist scheiße, war scheiße, ist passiert.
Mhm.
Aber jetzt hast du die Wahl,
es anders zu machen.
Es anders zu machen, anders zu leben und mit deiner Geschichte zu leben.
Ja.
Und nicht sich von ihr steuern zu lassen.
Und nicht mehr zu kämpfen, sondern zu integrieren. Und das ist, ich finde, das bringt unsere Arbeit, inzwischen ist es unsere gemeinsame Arbeit, also wir haben jetzt auch schon zusammen Coaching-Klienten, was ich einfach wunderschön finde, weil wir unterschiedliche Ansätze haben und das ergänzt sich fantastisch. Und das zu erleben, wie konsequent wir darin sind, Menschen darin zu begleiten, ja, dann erzählst dir halt, entweder entscheide, erzählst dir weiter oder verlass dieses Feld.
Mhm.
Aber diese Entscheidung muss letztendlich jeder Mensch erst einmal treffen.
Ja, aber es kommt natürlich auch eine Überforderung rein. Ne?
Also
Also jetzt ob bei dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, oder auch bei Coaching-Klienten, die du oder ich haben, es ist ja immer wieder auch eine Überforderung vorhanden, wenn wir ein Ego frontal angreifen. Und das tun wir als Coaches. Ja?
Ja.
Wir machen einen Frontalangriff an die eigene Substanz und das ist das Ego.
Ja. Ja?
Und das führt natürlich zu einer vermeintlichen Überforderung.
Ja,
definitiv. Ja, das ist überfordert. Das ist ja für sowohl für die Person, für das Ich, als auch für das Ego in dem Moment maximal Überforderung. Und dennoch ist es ja eher ein Ausdruck von fehlender Selbstkonfrontationsfähigkeit.
Absolut.
Und das ist, was ich in meinem Leben gelernt habe, weil du mich vorhin gefragt hast, Miri. Was war für mich der größte Umkehrschwung? Für mich war der größte Umkehrschwung, dass ich wirklich gelernt habe, mich mit mir selbst zu konfrontieren. Dass ich gelernt habe, die Konfrontation mit meinem Ego aufzunehmen.
Ja.
Und zu sagen, stopp.
Jetzt reicht's.
Es reicht.
Mhm.
Ich habe keinen Bock mehr auf dein Ping-Pong-Spiel da oben.
Mhm. Mhm.
Ja?
Das ist absolut, absolut richtig.
Und aber wie häufig hast du es denn auch in deinen Coachings, dass dir ein Coachie sagt, ja, aber ich spüre das ganz anders. Aber nee, ich mache das ganz anders.
Absolut oft. Also das kommt total oft vor, dass diese Erklärversuche, ja, also bei mir ist das ganz anders. Das ist ein absolutes Ablenkungsimplantat, weil es geht nur darum, dass dann wieder das Ego sich versucht zu erklären, ja, bitte sieh mich in meiner Problematik. Und solange wir... Also auch solange ich als Coach einsteige auf bitte sieh die Problematik gehe, dann kann ich in keinster Weise dem Klienten helfen, aus dieser Matrix in die Lösung zu kommen. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist halt genau das Problem. Und da komme ich wieder eben zu meinem Lieblingsthema zurück. Es ist halt ein Ego-innerer Wettkampf.
Mhm.
Und egal welchen Wettkampf, welche Bewertung, ob Bewertung ist nichts anderes als Wettkampf. Ich bin besser als der andere. Der andere ist hässlicher als ich, der andere ist langsamer als ich, der andere ist, was weiß ich, keine Ahnung. Sobald wir genau in diesen inneren Wettkampf kommen, ja, begegnen wir immer und immer wieder der gleichen Urwunde. Angst, nicht genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden und die Angst, sich selbst ehrlich zu begegnen.
Ja.
Und die Bereitschaft, und das ist der einzige Wendepunkt, und ich sage das aus bitterster, langjähriger, jahrzehntelanger Erfahrung, ich komme nur dann zu einem Wendepunkt, wenn ich bereit bin, die Angst niederzulegen, mutig zu sein, mir wirklich selbst zu begegnen.
Genau,
das ist der Schlüssel.
Genau das ist der Schlüssel. Du bringst es absolut auf den Punkt.
Und ja. meine um vielleicht nochmal zum Abschluss irgendwie, ich glaube, die Zeit rennt uns davon.
Ja.
Ich hätte mir auch noch gewünscht, dass du mich fragst.
Mich heute so auseinandergenommen hier. Da müssen wir eine zweite Folge draus machen.
Ja, gut, machen wir.
Um vielleicht wirklich zum Abschluss zu kommen, wie häufig erleben wir es denn, dass wir auch Menschen begegnen? Nicht nur Coaches, sondern auch wirklich Menschen, die sagen, ach, ich habe ja schon so viel probiert. Guck mal, ich mache Yoga, ich mache trinke Matcha-Tee, ich mache meine 5-Kriegerinnen-Positionen. Ja.
Ich fahre einmal im Jahr in Sri Lanka und mache Ayurveda-Kur.
Genau, mache eine Ayurveda-Kur, fahre 5-mal im Jahr ins Kloster, mach ein Retreat, nimm Ayahuasca, schmeiß mir sonst irgendwelche Drogen ein, mach irgendwelche geführte Trips, mach Kambo, sonst irgendwas. Wir erzählen uns das, unser Ego erzählt uns die ganze Zeit, wir machen ja schon so viel.
Ja.
Und in letztendlich geht es ums Loslassen.
Hilft gar nichts.
Nee, es geht ums Loslassen. Es geht darum, eben mal nichts zu tun. Es geht mal darum, so wie du das eben gesagt hast, an einen stillen Ort zu reisen, wo mal alle äußeren Einflüsse ausgeschalten sind und wir wieder anfangen zu fühlen, uns wieder mit der Natur verbinden und erstmal nur wir selbst sind, ohne Substanzen, ohne irgendeinen Zusatz, ohne irgendein was weiß ich was. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir kollektiv verlernt haben.
Und ich finde aber, wir hatten gestern unseren wundervollen Zoom-Call, der richtig, richtig toll war.
Ja.
Also das war so ein emotionaler, schöner, gefühlvoller Raum, ja, den wir da gestern hatten zusammen. Und da hat eine Teilnehmerin wirklich die Frage gestellt, ja, wie spüre ich mich denn überhaupt? Wie kann ich denn merken, dass ich in Verbindung bin? Wie kann ich denn merken, dass ich mich selbst fühle? Und es kamen gestern so viele tolle Antworten. Aber können wir es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, Miri?
Ja.
Was wirklich jetzt die Resonanz ist daraus, wie spüre ich mich selber? Wie hole ich mir den inneren Raum, mich wirklich zu fühlen?
Also die Essenz aus dem ganzen Zoom-Call gestern war, dass es die Präsenz ist. Die Präsenz, sei, also die Fähigkeit, im Hier und Jetzt sein zu können. Und das klingt immer so hochtrabend und spirituell, aber es ist im Prinzip total einfach. Es geht darum, also eine Teilnehmerin hat gesagt, wenn eine Situation, wenn ein Moment da ist, an dem nichts fehlt, wenn einfach alles reicht, es ist von allem genug da. Du bist einfach satt, weil der Moment schön ist.
Ich bin
ist.
Genug, ich habe genug, ich ja, bin es, im Flow.
Es ist genug.
Es ist genug.
Und das ist nichts anderes als tiefste Verbindung mit dem Momentum und mit sich selbst. Und natürlich spielen unsere Sinne dabei eine Rolle, wenn wir schmecken, wenn wir sehen, wenn wir riechen, wenn wir hören, wenn wir fühlen, wenn wir diesen Augenblick wahrnehmen, in seiner puren Essenz, so wie er eben gerade sich bietet, dann ist Verbindung da. Verbindung mit dem Raum-Zeit-Kontinuum, das es eigentlich nicht gibt. Und dann wiederum mit dem eigenen Körper und mit diesem einen einzigen Augenblick der Präsenz.
Und vielleicht zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Wann überwinden wir unseren lackierten Widerstand? Von all den Schichten Lack, die wir da außen drum geschmiert haben.
Ja.
Also der innere Wettkampf ist wirklich vorbei, wenn wir unsere Krieger und Kriegerinnen nach Hause holen.
Ja.
Ja. Wenn wir Stärke nicht mehr als Widerstand leben, sondern als Weichheit.
Und Integrität.
Und Integrität in absoluter Klarheit. Ja. Wenn wir Klarheit nicht mehr als Kontrolle, sondern wirklich als tiefste innere Ausrichtung leben. Ja. Und vor allem die Rechtfertigung überflüssig wird, ja, weil einfach nichts mehr verteidigt werden muss, weil nichts mehr bewertet werden muss, ja. Also wenn wir die Kriegerinnen und Krieger uns auffordern, die inneren Waffen niederzulegen und genau da reinzugehen, dann lassen wir den Wettkampf los.
Ja. Und dann werden wir ganz weich mit uns und dann werden wir ganz liebevoll mit uns. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Stell dir vor, du liegst irgendwann auf deinem Totenbett. Ja, irgendwann ist der Tag X gekommen und du spürst, es geht zu Ende. Und du bist vielleicht ganz alleine mit dir. Und du hast in all den Jahren gelernt, weich sein zu können, mit dir und dem Moment, da zu sein, mit allem, was ist, zurückzuschauen, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, was ist dir gelungen, was ist dir nicht gelungen. Aber wenn du in der Lage bist, zu atmen und wenn du in der Lage bist, deine Hände auf deine Brust und deinen Bauch zu legen und dich wahrzunehmen und dich zu fühlen, ich glaube, dann ist der richtige Moment gekommen, auch dieses irdische Leben zu verlassen. Und ich glaube, dann können wir in tiefstem Frieden gehen.
Aber wir müssen uns nur daran erinnern.
Ja, und das müssen wir aber zu Lebzeiten üben. Wir werden das nicht können, wenn wir da liegen. Weil dann ist vielleicht die nackte Angst da. Aber wenn wir zu Lebzeit gelernt haben, unsere Ängste zu überwinden und unsere Kriegerin nach Hause zu holen und zu integrieren, dann ist das kein Kampf mehr. Und ich wünsche mir, wenn mein Tag X kommt, dass ich in tiefstem Frieden gehen kann, mit meinen Händen auf meinem Körper und sagen kann, hey, das habe ich richtig gut gemacht.
Und die siegreichen Truppen siegen vor dem
bevor
Kampf.
Bevor sie kämpfen.
Genau. Und in dem Moment möchte ich heute nicht sagen, was, wenn es wurscht ist, sondern was, wenn es genau richtig ist. Bis ganz bald, ihr Lieben.
Bis ganz bald. Namaste. We'll be right back.